Kultur. Am Abend vorgelesen.
An 9 Tagen haben wir Ihnen Novellen und Märchen von Eduard Mörike vorgestellt. Von 2 kurzen Stücken abgesehen, und abgesehen natürlich auch von dem Roman Maler Nolten, sein gesamtes erzählerisches Werk, die frühe Novelle Luzi Gelmeroth, die in mancher Hinsicht an Kleist erinnert und die Wendung ins Tragische soeben vermeidet, die Märchennovelle Der Schatz, die charakteristisch ist für Mörikes Stellung zwischen Romantik und bürgerlichem Realismus, die Historie von der schönen Lau, dieses kraftvolle und kunstreiche Märchen, schließlich Mozart auf der Reise nach Prag, die Krönung von Mörikes Erzählwerk, eine der großen Erzählungen deutscher Sprache. Heute wollen wir die Mörike-Reihe abschließen mit Auszügen aus seinen Briefen an Luise Rau, seine Verlobte in den 4 Jahren zwischen 1829 und 1833. Im Mai 1829 trat Mörike, damals 25 Jahre alt, sein Vikariat im Plattenhardt südöstlich von Stuttgart an, wo der Pfarrer Rau soeben gestorben war. Seine Witwe und Kinder aber noch im Pfarrhaus wohnten. Im Mai 1829 lernte Mörike gleich am ersten Tag seines Aufenthaltes Luise Rau kennen. Im August verlobten sich die beiden. Vom 2. September stammt Mörikes erster Brief an Luise, die damals schon mit ihrer Familie ins nahe Grötzingen verzogen war. Nach 2 vorausgegangenen unglücklichen Liebeserfahrungen sind die Briefe Mörikes an Luise Rau geprägt von Überschwang und Glücksgewissheit, wirken zuweilen so enthusiastisch, dass man dahinter schon wieder eine ins Erhabene gesteigerte Konvention vermuten oder argwöhnen könnte. Auch gewinnt man zuweilen den Eindruck, als habe Luise Rau Mörikes Dichtertum nicht begriffen und seinen Gedichten ratlos gegenübergestanden. Die Beziehung endete im Herbst 1833 unter Umständen, die bis heute im Dunkeln liegen. Das bleibende Zeugnis dieser Beziehung sind Mörikes Briefe, die oft als die schönsten Brautbriefe der deutschen Literaturgeschichte gerühmt worden sind. Deutlich wird aber aus ihnen auch, um Hermann Hesse zu zitieren, »Der behagliche Dorfpfarrer und liebenswürdig spielerische Idylliker ist eine hübsche, gründlich erlogene Fabel. Mörike ist dem banalen Wohlsein eines glücklichen Lebens so ferngestanden wie nur möglich.« Hören Sie nun Auszüge aus Mörikes Briefen an Luise Rau, gelesen von Matthias Fuchs.
Owen, Dienstag, den 4. Mai 1830, abends 9 Uhr. Tausend Dank, mein gutes, herrliches Kind, für deinen unvergleichlichen Brief vom Sonntag. Ich ging ihm gestern nach Tische bis Dettingen entgegen und fing ihn glücklich vom Boten auf, lief gleich nach dem nächsten Walde mit davon und las ihn wohl 20-mal, immer wieder an einem anderen hübschen Plätzchen. Er ist gar zu lieb und schön, das eine ausgenommen, dass du krank warst, bist... will ich nicht mehr sagen. Du liebes, armes Herz, davon wusste ich ja gar nichts. Du hättest dir deswegen auch deine Sorge um meine Unruhe ersparen können, denn jene Nachricht durch die liebe Mutter, wovon du sagst und worauf du dich beziehst, hatte ich keineswegs erhalten und habe sie noch immer nicht. Ein glücklicher Zufall hat sie verzögert, wiewohl ich die Boten deshalb eben nicht loben kann. Deine liebevolle Selbstanklage rührte mich aber tief, und statt, dass ich dir die erbetene Verzeihung erteile, möchte ich dir lieber 1000-mal um den Hals fallen, denn ein Engel bist und bleibst du doch. Ich bitte Gott, dass er dein Übel ganz vorüber sein lasse. Der Seitenweg, den ich mit deinem Briefe machte, entdeckte mir ein vortrefflich angenehmes Örtchen, das ich bisher nicht gekannt hatte, ein kleiner von Bäumen und Buschwerk besetzter, abhängiger Wiesenwinkel an der lebhaften Lauter, in die sich eine andere Quelle vom Berg her gießt. Dort saß ich da nieder und las, dachte und fing mit Bleistift an zu schreiben, was du hier als poetische Beilage erhältst. Dann stieg ich vollends den Wald hinan und spann die Verse sofort. Sie kamen recht aus meinem Innersten. Seitdem ist dieser Spaziergang mein Lieblingsweg. Ich machte ihn erst heute wieder und schnitt die Buchstaben L, E in die Rinde einer jungen Erle dort am Bach. Während des Eingrabens fiel mir ein, man könnte recht sinnreich ein IEB zwischen die beiden setzen. Noch weiß ich nicht gewiss, wo meine Gedanken dich zu suchen haben. In Nürtingen oder Grötzingen? Das Erstere wäre doch wohl kein gutes Zeichen, und so wünsche ich es auch nicht. Die Maiblümchen vom ersten des Monats aus dem Harter Wald haben mich herzlich gefreut. Auch für die anderen sage ich dir meinen wehmütigen Dank. Grüße alles zum Schönsten und sag mir bald etwas von Jettchen. Leb wohl, wohl und gesund, meine Luise, und bleibe mit ganzem Herzen deinem treuen Eduard. Sonett an Luise. 3. Mai 1830. Am Waldsaum kann ich lange Nachmittage dem Kuckuck lauschend in dem Grase liegen. Er scheint das Tal gelinde einzuwiegen im friedevollen Gleichklang seiner Klage. Da ist mir wohl und meine schlimmste Plage, den Fratzen der Gesellschaft mich zu fügen. Hier wird sie mich doch endlich nicht bekriegen, wo ich auf eigene Weise mich behage. Und wenn die feinen Leute nur es dächten, wie schön Poeten ihre Zeit verschwenden, sie würden mich zuletzt noch gar beneiden. Denn des Sonetts vierfältge Kränze flechten sich wie von selber unter meinen Händen, indes die Augen in der Ferne weiden. Oven, den 19. Mai 1830. Wenn mich auch nichts anderes bestimmte, dir mein Herz heute zu schreiben, so wäre es die Bedeutung des heutigen Tages, die zu schön, zu wichtig für mich ist, als dass ich sie nur stillschweigend feiern sollte. Heute vor einem Jahr geschah mein Eintritt in das Haus, worin ich meine Liebe, das süßeste Glück meines Lebens, dich, meine Luise, finden sollte. Wie ahnungslos war der Einzug in das Dorf, das nur einige blasse, halb verwischte Erinnerungen, nur eine Vergangenheit, nicht die geringste Weissagung einer nahen, entscheidungsvollen Zukunft aufwies. Ich sah dich, bestes Mädchen, ohne etwas mehr, als deinen Namen zu kennen. Du warst für mich bis auf diesen Augenblick so gut als nicht auf der Welt gewesen. Wir beide standen uns wie völlig fremde Menschen gleichgültig gegenüber. Und nun ist's möglich? Nun kann keines mehr seine Existenz von der des anderen trennen. Wir sind ein Ich und eine Seele. Jenes freundliche Fräulein, das dich damals unter der Tür nur höflich begrüßte, du nennst sie jetzt deine Mutter. Und eine andere liebreiche Gestalt, die mir fremd gewesene Frau des Hauses, sie zählt mich jetzt zu ihren Kindern bei. Alle die anderen lieben Angesichter, die mir nur anmutige Masken gewesen, sie bieten mir, wenn ich nun komme, die schwesterliche, die brüderliche Wange hin. Einen zweiten Vater habe ich nicht mehr angetroffen. Gott sei's geklagt, dass ich's nicht durfte. O, glaube mir, mein Kind, es wäre meine stolzeste Freude gewesen, wenn er mich Sohn geheißen hätte. Ich fühle ganz, ganz die entsetzliche Lücke. Aber ein Trost ist mir's, denken zu dürfen, dass er mir seinen Segen nicht würde versagt haben. Sieh, das hoffe ich. Das glaube ich so fest, so unerschütterlich. Ich müsste mit Angst, mit Sorge an deinem Herzen liegen, wenn ich's weniger gewiss wäre. Aber wie lange doch haben wir beide uns umeinander bewegt, ehe nur ein Gedanke, ein Gefühl dessen in uns aufdämmerte, was jetzt ist, ehe ein kecker Traum mir spielend einen Wunsch erklärte, den ich wachend nie in mir gewahr geworden. Welche Tage des zufriedenen, anspruchlosen Ineinanderlebens! Du gingst neben mir hin und fülltest die Luft mit angenehmen Wesen. Ich war mir dieses Eindrucks kaum bewusst, aber er fehlte mir, wenn du irgend abwesend warest. Ich verstand mich nach und nach besser, besonders wenn du am Klavier den Tag zur Ruhe sangest. Es war, als schlösse sich dann dein geheimeres Leben für mich auf, wie es Pflanzen gibt, die am Abend erst leise ihre schüchternen Kelche öffnen. Doch ich dachte immer nicht über die Gegenwart hinaus. Es konnte zuweilen geschehen, wenn du auf dem Gang, im Zimmer oder wo sonst gleichgültig an mir vorüberstreiftest, mich mit dem Kleid berührtest, dass mich's dann schaudrig überflog, dass all meine Seele sich sehnsüchtig dir nachbeugte. Aber es setzte sich kein bestimmter Wunsch in mir fest. Eine seltsame Empfindung muss ich dir noch entdecken, wenn ich's anders nicht schon getan habe, in der du mich jedoch schwerlich ganz begreifen wirst. deine ganze Erscheinung, dein stilles, verschlossenes, häufig missverstandenes Wesen, deine heimlichen Besuche auf dem Kirchhof, jener gedankenvolle, starre Blick, mit dem du öfters die laute Gesellschaft überhörend unbeweglich dasaßest, dies alles gab dir in meinen Augen etwas Feierliches, Mysteriöses, ja zuweilen etwas Geisterhaftes, das mir heilig und unantastbar war. Gewiss, so sonderbar es lauten mag, ich stand oft gebannt in deiner Nähe, jenen Geschöpfen nicht unähnlich, welche durch die natürliche Zauberkraft gewisser Schlangen festgehalten werden. Es war die süßeste Beklemmung. Hast du mir denn niemals so etwas angespürt? Bei weitem am häufigsten aber fühlte ich mich ganz ruhig, ganz harmlos und wohl in deiner Gegenwart. Auch bedauere ich nicht, dass jene seltsame Idiosynkrasie nun längst verschwunden ist. Wir spielten lange Zeit wie Kinder im Sonnenschein zusammen, ohne eben einander entschieden zu begehren. Ein Sturm musste kommen, um den Vorhang, der noch über meiner Seele hing, zu zerreißen. Ich klammerte mich mit Heftigkeit an dich und wollte verzweifeln, da die Möglichkeit erschien, dich zu verlieren. Im nächtlichen Gewitterschein dieser Gefahr stund dein Bild doppelt herrlich und wunderbar erleuchtet vor meinen Augen. Ich fühlte, ein Gott hatte die Glocke der entscheidenden Stunde angeschlagen. Er trieb, er stieß mich vorwärts, das Glück zu ergreifen, das mir und keinem anderen bestimmt war. Der Morgen kam, da die liebe Rike mir jene Eröffnung machte. Du standest am Türpfosten der Kammer und blicktest ernst zu uns herüber, als die Schwester mich zum Spaziergang aufforderte. Nun die Szene zwischen dir und mir in der morgendlichen goldgrünen Gartenlaube. Mein Herz hat entschieden, sagtest du endlich. Mir stürzte ein Fels von der Brust. Und doch, welche Angst war in uns beiden? Hinweg, hinweg über diese schwindelnde Kluft, vorwärts bis zu dem Abend, der endlich die Schwester von Tübingen zurückbrachte. Ich sehe sie noch, erschöpft vom Wege, auf ihrem Sessel. Endlich fällt ihr Blick auf mich. Sie hatte Mitleid mit meinem Zustand. Ich eilte ein paar Minuten aus dem Zimmer, um euch Zeit zu lassen, ihr den günstigen Vorgang in Bernhausen zu kommunizieren. Wie ich wieder eintrat, drückte sie meine Hand mit einem zusagenden Lächeln. Du standest im Hintergrund beim Sofa und ersahst dir die Gelegenheit, mich, den übrigen im Rücken, zum ersten Kusse zu dir heranzuziehen. Oh, wie schwankte der Boden selig unter mir, wie zitterten meine Finger in den deinen, wie freudig staunend blickten wir uns an. Die Rike schien mir wie ein guter Engel. Ich hätte vor euch allen auf den Knien liegen mögen. Weißt, eine Zeit lang ließen wir es, des eigenen Reizes wegen, noch beim See. In der Kirche von Bernhausen, Arm in Arm den langen Gang auf- und abgehend, machten wir das schöne Du erst aus. Nun, du, mein Kind, was sagst du zu dem allen? Ich danke Gott mit brünstiger Seele und schließe nun diese Vergangenheit, die, ach, vor einem Jahr erst ein Unding in dem Schoß der Zukunft lag, mit leichtem, heiterm Herzen ab. Sie deucht mir alt, älter als 10 Jahre wohl, und jung doch wie der Tag von gestern. 20. Mai, nachmittags 4 Uhr. Bis hierher schrieb ich gestern im Gartenhaus auf dem grünen Kanapee, übervoll von deinem Briefe, dem deinen vom 17. daselbst, den ich kurz zuvor erhalten hatte und in dessen liebevollem Inhalt sich der Tag doppelt glücklich spiegelte. Nun zur Beantwortung. Vor allen Dingen muss ich dich schelten, dass du deine Liebe auf Kosten der Gesundheit erlaubst, dich bis Mitternacht am Schreibtisch festzuhalten. Im Ernst, das ist mir sehr leid, das darf nie mehr geschehen. Weißt du nicht, dass du mein krankes Kindchen bist, das um diese Zeit bis über die Ohren ins Bett gehört? Hast du mir nicht selber ehrlich herausgesagt, welchen Unfall du noch neulich mit deinen Nerven hattest? Es hat mich genug erschreckt und du musst dich auf alle Weise schonen. Ich darf mir diesen bösen Zufall gar nicht lebhaft vorstellen. Mir ist's ein herzzerreißendes Bild. Still davon. Wohl hast du recht, dass auch mir dieser letzte Abschied viel kostete. Mir war, als hätte ich den ganzen Tag nur deinen Schatten, nicht dich selbst besessen. Ich war wie berauscht und wurde nüchtern und traurig bei dem letzten Händedruck. Hier, mein Schätzchen, erhältst du eine Tuschzeichnung von meiner Hand, an der freilich noch dies und jenes zu tun übrig bliebe. Indessen mag es so hinging. Es stellt die Szene aus Hamlet vor, wo die unglückliche Ophelia im Wahnsinn, fantastisch aufgeputzt mit Blumen, Stroh und so weiter, ins Zimmer tritt und dergleichen Gaben verteilt. Ihr Bruder Laertes und die Königin sind zugegen. Komposition und Ausdruck ist ziemlich geraten. Weil du von einem Röschen schreibst, das dir demnächst blühen werde, will ich dir einen kleinen, blumenhaften Traum, den ich vorgestern hatte, erzählen. Ich befand mich noch im Seminar zu Urach. Der jetzige Professor Plieninger, unser damaliger Lehrer der Mathematik, gab eben Unterricht und schloss die Stunde gleichsam zu unserer Erholung, indem er, was jedoch in der Wirklichkeit nie geschah, einige spielende, sinnreiche Rechnungsstückchen preisgab. Unter anderem sagte er von einem artigen Gebrauch im Orient, wonach die Leute zur Begrüßung der schönen Jahreszeit Blumenkränze bei Nacht an den Haustüren ihrer Nachbarn oder Geliebten aufhängen. In der Mitte des Kranzes werden kurze Sprüche, Fragen und Artigkeiten angeschrieben, wobei jedoch die Buchstaben bloß mit der Zahl angedeutet werden, welche sie jedes Mal in der Ordnung des Alphabet einnehmen. So kämen auch die Worte vor, »Liebt ihr mich noch?« Notabene ohne Unterschrift. Denn die schreibenden Personen müssen erraten werden. Diese Frage gefiel mir im Traum besonders wohl. Ich fing auch wirklich an, die Buchstaben abzuzählen und machte das L zum 9., wiewohl es eigentlich der 11. ist, schrieb dann die Aufgabe, mit der übrigens ein sehr komplizierter Rechnungskunstgriff verbunden zu sein schien, auf das Pergament meiner Brieftasche, um es nachher dir zu zeigen. Nun hatte sich unser Lehrer von jeher nie viel an mich gewandt, wenn es darauf ankam, dass man die Lösung der Exempel angeben sollte, denn er kannte mein Ungeschick hierin und schonte es so viel wie möglich. Diesmal aber kam er unerwarteterweise und lächelnd gerade auf mich zu. Er schien vorausgesehen zu haben, dass diese romantische Aufgabe mich interessieren würde. Sieh doch diesen feinen satirischen Zug meines Traums. Ich erschrak nicht wenig und verbarg die Brieftasche eilig, denn ich hatte neben die Zahlen einen Frauenzimmerkopf gezeichnet und überdies deinen Namen darunter gesetzt. Ich wurde feuerrot. Er bemerkte es, und ich musste ihm gutwillig meine Arbeit zeigen, mit der er jedoch sehr zufrieden war. Ist das nicht sehr charakteristisch? Von einer orientalischen Sitte der Art habe ich übrigens nichts gehört. Weil wir nun schon an den naiven Zügen sind, so sollst du auch noch eine Anekdote aus dem neuesten Brief meines Bruders Karl haben. Es heißt, vorgestern war ich mit Dorchen und den Kindern in Mengen. Friedrich ging dort mit mir in die Kirche, da selbst ist ein Johanneskopf auf der silbernen Schüssel. Ich sagte, küsse diesen schönen Kopf. Er tat's. Aber er küsste sofort auch viele andere Gegenstände, die Altäre, den Taufstein, die Kirchenstühle. Er kam mir anfangs rührend vor, aber als das Küssen gar nicht mehr aufhören wollte und endlich auch dem Boden der Kirche zuteil wurde, da wusste ich nicht, wie ich vor den Anwesenden, die endlich auch auf den lebhaften Eifer des Kindes aufmerksam wurden, das Lächeln verbergen sollte. Mein Schätzchen lächelt jetzt wohl auch. Übrigens schreibt Karl ganz zufrieden. Er hatte sogar den festen Plan, in den verflossenen Tagen eine Reise zu uns zu machen, die aber, wie es scheint, durch die Krankheit der Frau Direktorin rückgängig gemacht ward. Hast du keinen Brief von ihm erhalten? Er sagt sowas. Schon vor 14 Tagen schickte er die musikalische Beilage für dich. Ich vergaß nur, sie dir neulich in Nürtingen zu geben. Es sind zwei niedliche Stücke, die mich durch deine Vermittlung an den letzten Scherer Aufenthalt erinnern sollten. Nun ist's endlich doch genug mit Schreiben. Ich sage dir ein tausendfaches Lebewohl. Bleibe gesund, mein Engel. Bleibe ganz deinem treuen Eduard. Ochsenwank, den 17. Februar 1832. Liebstes, teuerstes Herz. Meine erste bittere Stunde in Ochsenwank muss also gerade die sein, welche hätte meine schönste sein können und sollen. Heut ist der lang ersehnte 17. Die Sonne ist wieder aufs Freundlichste aufgegangen. Alle meine Gedanken waren seit Wochen auf diesen einzigen Tag gespannt und vertröstet. Nun ist er da und die Mutter fehlt, du fehlst und, ja, ich sag es gleich heraus, was meinen Verdruss vollkommen macht. Du willst auch mit dem nächsten Termin nicht kommen. Lass mich gleich alles andere beiseite setzen und fragen, warum man mir auch diese nächste Hoffnung nehmen will. Der Grund, von dem dein Briefchen sagt, ist unmöglich der wahre oder einzige, und ich mag mich besinnen, wie ich will, einen anderen, bessern oder womöglich noch unbedeutenderen, kann ich nicht finden. Was will denn genau besehen das heißen, das Logis sollte hier vorher in Ordnung sein, um einander dann ruhiger genießen zu können? Das hätte zur Not, aber auch nur zur höchsten Not noch gelten können, wenn deine Ankunft mit der Abpackerei und dem Einräumen zusammengetroffen wäre. Wiewohl uns Liebende das wenig geniert, sondern im Gegenteil auf eine heitere Art mit der Mutter zugleich beschäftigt hätte. Nun aber, nachdem die Sachen hier sind und ihr beide schon alles vorläufig in einigen Stand gesetzt antrefft, verschwindet jener Grund ja durchaus. Ich mag nicht mehr darüber sagen. Ihr seht es so gut wie ich. Du hast auch schon vergeblich auf mich gewartet, weißt also, wie mir zumut ist, indem ich dieses schreibe. Nur das noch. Am Montag oder Dienstag erhielt ich ein kleines Paket von meiner lieben Mutter mit Zucker, Kaffee, Tabak und dergleichen. Außerdem fand sich darin ein besonderer Umschlag, worein verschiedene neuere Briefe lieber Verwandter mir zur Mitteilung gewickelt waren. So auch ein kleines Schreiben deiner lieben Mutter, welches, gewiss wohlmeinend und gut, zum ersten Mal den Zweifel wegen deines alsbaldigen Hierherkommens zur Sprache brachte. Mir zwar bereits zu einiger Unruhe, doch da meine Mutter mir jenen Zweifel gleichsam bloß historisch vorlegte, überhaupt keine Silbe von ihr beigelegt war, so hielt ich die Äußerung deines lieben Mütterchens nur für eine delikate Anfrage, dergleichen die Frauen, zumal die guten Mamas, Hunderte aneinander tun. Ich dachte also auch in Beziehung auf die Wagenbestellung nicht anders, als es verbleibe bei der ersten Abrede. Wie unzählige Mal stellte ich mich in der letzten Zeit vor den Kalender an der Wand und betrachtete mir den 17. Februar, Freitag, den Tag Konstantiae, der eine so liebliche Anspielung zu enthalten schien. Wie hätte ich mich, besonders an den Abenden, wenn die Dämmerung über mein Dörfchen einsank und der Mond hinter dem Turm vorkam, gewöhnt im Voraus mit deinem Schatten, mit dem Gedankenbilde der Tage, die nun nächstens kommen sollten, zu spielen und mir alles so nah als möglich vor die Seele gebracht, dass nur der körperliche Druck der Hände fehlte, um diesen Traum zur Wirklichkeit zu machen. Seit heute sind nun die Bilder, die sich immer küssten, alle auseinandergestoben und wollen sich nicht mehr habhaft werden lassen, bis du mir wieder 8 Tage anberaumt hast, wovon ich jedoch diejenigen schon ausstreichen darf, welche von heute bis zum Datum deines nächsten Briefes vergehen. Heute in aller Frühe klopfte es an meine Tür. Ich hörte die Stimme des Schultheißen und fuhr vom Bette aus, nur geschwind in Schlafrock und Pantoffeln, und öffnete und hielt wie der blödeste Pinsel ein Päckchen von deiner Überschrift in den Händen, während der Schultheiß sagt: »Aber die Mutter kommt eben nicht. Das ist scherig, so viel als ärgerlich.« Ich las deine lieben, lieben, bösen, bösen Zeilen. Der Mann zog ab und ich warf mich, den Tag nicht anzusehen, wieder aufs Bett. In 2 Stunden etwa werden die Wagen kommen. Ich habe des Packens wegen Vakanz in der Schule gegeben und während meine Stübchen ausgefegt werden, mich herunter in die Schule gesetzt, denn das ist in einem Hause. Der Schulmeister, der eine Zeit lang mit mir lamentierte, sitzt dort auf einer Bank und liest Zeitungen. Zu Archangel ist am 20. Januar das Quecksilber in dem Thermometer gefroren, dass man die Grade nicht mehr unterscheiden konnte. So arg ist und war es doch auf meinem Eispalast noch nicht, dachte ich. Heute haben wir einen so warmen, sonnenklaren Tag, dass man wie durch ein Kristallfenster schon weit in den Frühling hineinsehen kann. Wärst du da, wärt ihr da, so wird das Echo läuten, dass ich diese Woche einen Tag dem anderen zurufen höre. Warum aber ich in dieser Zeit noch nicht nach Krötzingen gekommen sei? Gewisser Hindernisse gar nicht zu gedenken, wie der Konfirmationsunterricht und die stete dringende Kommunikation mit meinem Buchhändler, wegen der mir längst selbst genug verhassten Druckbogenkorrektur an meinem Maler Nolten, ein Geschäft, von dessen augenblicklichen und unaufschieblichen Anforderungen man keinen Begriff hat, bis man die Plackerei selbst erfuhr. So ließ, aufrichtig gesagt, die nahe Hoffnung, dich hier zu sehen, schon den Gedanken gar nicht bei mir aufkommen. Aber du selbst, mein Kind, solltest mich zu gut kennen, um, wenn mir auch noch so wohlwollend und liebreich, der leise Vorwurf einer Versäumnis dieser Art gemacht würde, dir den alten, immer gleichen, unantastbaren Begriff unserer Liebe auch nur um die Linie eines Gedankens verrücken zu lassen. Einer deiner letzten Briefe lässt diese Seite ebenfalls und zart und schön genug, aber doch mit einiger Wehmut anklingen.
Ach, teure einzige Luise, wie soll ich dir ausdrücken, was täglich, stündlich, wenn auch zu Zeiten wortlos und verschwiegen, für dich und durch dich in meinem Innersten sich bewegt? Wie ich mein wahres und eigentliches Dasein nur von der Stunde an rechne, die dich mit mir verband? Wie alles, was ich sonst noch treiben, tun oder hoffen mag, doch in demselben unveränderlichen Zirkel zu dir, zum Lebenspunkt meines Friedens, meiner Freuden ruhig zurückfließt und dort seine Nahrung findet. Seit wir uns kennen, es ist wahr, ist eine Veränderung meines Wesens vorgegangen, aber sie kann, wie du künftig gewiss noch einsiehst, nicht anders als zum Vorteil unserer Liebe sein, so wie sie zuverlässig auch die Frucht derselben war. Ich bin ruhiger geworden, weil ich mich sicherer in mir selbst fühle. Ich bin vielleicht weniger beredt, und eben in dem seligsten Genusse deiner Gegenwart bin ich es weniger als sonst. O, denke hinter diesen stilleren Art, mich zu benehmen, ja niemals etwas anderes. Mein Herz fängt an zu zittern und zu bluten, wenn ich denken müsste, du wärst durch meine Schuld zuweilen irre an mir geworden, hättest die schöne Gewissheit unseres Ineinanderlebens, die mir niemals fehlt, auch nur um die Länge eines Pulsschlages entbehrt. Ich sage dir, mir ist es auf einmal ganz fremd und ungewohnt, dergleichen Dinge, deren heilige Wahrheit mir so lange, lange feststeht, in die Feder zu nehmen, wie ich es früher wohl ohne besondere Veranlassung von selbst getan habe. Aber freilich sollte ich billigerweise nicht vergessen, dass ich ähnliche Versicherungen, wie deine Briefe sie enthalten, sehr ungerne, ja schmerzlich vermissen würde, und dass der stärkste und feurigste Ausdruck deiner Neigung immer auch mir der süßeste bleibt. Ein seltsamer Egoismus. Doch auch gewiss der unschuldigste von der Welt und der dir für die Stetigkeit meiner Liebe mehr Bürge sein kann als jedes Wort. Denn eben das entschiedene Vertrauen, das mein Herz in sich selber setzt, lässt mich versäumen, die äußeren Zeichen immer zu beobachten. Die Schlüsse nun und Lehren, welche aus dem bisherigen zu nehmen wären, sage ich mir redlich selber und so, mein teures, bestes Kind, so soll denn diese Materie künftig nicht einen trüben Hauch über uns bringen. Fröhlich und aller guten Hoffnung voll, deren gewisse Erfüllung die Guten und Treuen allmächtig in sich selber tragen, lass uns in die nächste, die fernste Zukunft blicken und bald das Ziel ergreifen, das eine liebe Schwester uns zu dem schönsten Vorgang bereits gefunden hat. Wann werd ich dich nun sehen? Mit dieser Frage, wie ich angefangen, schließe ich auch. Gewiss, ja ganz gewiss bringst du die Antwort selber in weniger als 8 Tagen. Bitte doch dein liebes Mütterchen nochmals um das, was sie mir neulich in ihrer ersten Herzensgüte so unbedenklich zugesagt hat. Sag ihr, wir wollen jeden köstlichen Augenblick, der uns dann würde, als ihr Geschenk doppelt dankbar genießen. Grüße die lieben Schwager und Schwägerinnen aufs Treulichste. Leb wohl. Auf ewig und ganz der Deinige, Eduard. Verzeih die Schreibfehler in dem Brief. Ich konnte ihn nicht mehr durchlesen, da der Bote kam.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Matthias Fuchs las Auszüge aus Eduard Mörikes Briefen an Luise Rau. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Pfingstmontag findet keine Lesung statt. Am Dienstag nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die erste Folge aus dem Versepos Gregorius von Hartmann von Aue. Es liest Rolf Beusen.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Jazzmagazin auf NDR Kultur. Heute mit einem Beitrag über die kanadisch-iranische Künstlerin Golnar Shaya, die übermorgen Abend mit der NDR Big Band in der Elbphilharmonie auftritt. Play Jazz ferner mit unserem Jazzalbum der Woche von Dani und Deborah Gurgel, das Sie gewinnen können, wenn Sie uns schreiben, sowie Play Jazz mit Musik von John Beasley und Magnus Lindgren, Remco Dirks und Clemens Christian Pötsch, der Formation We Don't Suck, We Blow Und auch Matthew Halsall und José James sind mit dabei. Zwei Künstler, die in Kürze in Hamburg im Mojo Club auftreten werden. Zu all dem begrüßt sie ganz herzlich Thomas Haag. Flashing eyes.